Im letzten Kapitel haben wir ein Gemisch aus Öl und Wasser studiert. Dabei haben wir Folgendes festgestellt: Wenn die anfängliche Konzentration X sich bei einer bestimmten Temperatur in demjenigen Bereich des Phasendiagramms befindet, wo eine Phasentrennung stattfindet, also in der Mitte eigentlich von diesem Phasendiagramm, dann wird sich das System eben aufspalten in eine ölreiche und eine wasserreiche Phase. Diese beiden Phasen entsprechen den zwei Minima der freien Energie, und der sogenannte Delever Rule, das Hebelgesetz, sagt uns, welcher Anteil des Systems eben in der ölreichen und welcher andere Teil in der wasserreichen Phase ist. Wir haben dann die Entwicklung des Phasendiagramms uns angeschaut als Funktion der Temperatur. Und dann festgestellt, dass eben bei dieser kritischen Temperatur plötzlich die zwei Minima verschmelzen. Je höher die Temperatur wird, umso geringer wird der Abstand von diesen zwei Minima der freien Energie, und eben bei der sogenannten kritischen Temperatur verschmelzen die in ein einziges. Wir haben uns auch angeschaut dann die sogenannte Spinoidal-Kurve, wo wir also die Entwicklung als Funktion der Temperatur der zwei Wendepunkte betrachtet haben und haben da eine ganz ähnliche Kurve gefunden, eine parabelartige Kurve, die eben auch wieder bei der sogenannten kritischen Temperatur ja, in gewisser Weise verschwindet. Das heißt also, die zwei Wendepunkte verschmelzen zu einem Wendepunkt. Ja, das bedeutet also damit, das ist jetzt die Diskussion auf Seite 167, dass an so einem kritischen Punkt ist natürlich die Ableitung der freien Energie nach x ist 0, ebenso die zweite Ableitung von f nach x. Aber dann eben auch, wenn wir sozusagen auf dieser Spinoidal-Kurve uns bewegen, wo ja überall per Definition die zweite Ableitung 0 ist, und wenn wir dann sozusagen von links und rechts uns annähern, dem kritischen Punkt, dann ist die Differenz dieser beiden zweiten Ableitungen natürlich auch 0, und dann im Limes, wo eben x gestrichen gegen x2 Strich geht und also die beiden x und x Strich 2 Strich zum kritischen Punkt konvergieren, dann bedeutet es auch, dass die dritte Ableitung 0 ist. Wir haben also drei verschwindende Ableitungen der freien Energie. Nun, da physikalische observablen Ableitungen sind der freien Energie, sehen wir auch, dass auf diese Art und Weise zwei physikalische Größen, dass deren Ableitung verschwinden muss. Als nächstes will ich jetzt noch zeigen, was die Unterschiede sind zwischen sogenannten One-State and Two-State Phase Transitions. Auf der Seite 168 wird illustriert, wie sich die freie Energie als Funktion der Temperatur entwickelt in diesen beiden Fällen. Fangen wir vielleicht zuerst an mit den Bildchen auf der rechten Seite, die also einer Two-State-Phase-Transition entsprechen, die auch oft als First-Order-Phase-Transition bezeichnet wird. Der Name vielleicht Two-State ist ein bisschen intuitiver, weil wir sehen hier in der Tat, hier hat die freie Energiekurve hat immer zwei Minima. Ja, jetzt, wenn sich die Temperatur ändert, dann kann das eine Minimum nach unten gezogen werden oder das andere nach oben geschoben, sodass dann an dem kritischen Punkt die zwei Minima plötzlich hier bei einer mittleren Temperatur, die auf einem gemeinsamen Niveau sind. Ja, und dann findet eben der Phasenübergang statt, und plötzlich wird dann das andere Minimum noch tiefer gezogen. Bei der One-State-Phase-Transition oder Higher-Order-Transition sehen Sie, hat die freie Energie nur ein Minimum. Aber dieses Minimum verändert sich, und am Phasenübergang wird das jetzt plötzlich ganz, ganz breit, aber es ist trotzdem nur ein Minimum vorhanden, und dann sozusagen shiftet es auf die andere Seite rüber. Ja, wenn man diese freien Energiekurven natürlich so sieht, ist es offensichtlich, was eine One-State- und Two-State-Phase-Transition ist. Allerdings ist es experimentell unter Umständen gar nicht so leicht, die beiden zu unterscheiden, weil bestimmte Mittelwerte, Erwartungswerte sich eigentlich ganz ähnlich verhalten können in beiden Fällen. Nehmen wir jetzt also an, hier der Phasenübergang flüssig gasförmig ist ja, wie wir wissen, eine Two-State-Transition. Aber wir könnten jetzt mal annehmen, dass auch dieser Phasenübergang, dass es eine One-State-Transition wäre. Ja, nochmal, was passiert bei der Two-State-Transition? Nicht wahr? Bei einer Two-State-Transition haben wir irgendwie das Wasser, das kocht, und dann gehen Wassermoleküle in diese andere Phase über, das zweite Minimum, in die Dampfphase. Wenn wir dann also ein großes System haben, dann hat dieses System eine Dichte, die irgendwie in gewisser Weise ein Mittelwert ist zwischen der Dichte von Wasser und der Dichte von Dampf. Ja, wenn jetzt dieser Phasenübergang eine One-State-Transition wäre, dann würde auch am Phasenübergang würde jetzt plötzlich auch, wäre die Dichte sozusagen irgendwie ein Wert zwischen der Dichte von Wasser und reinem Gas. Also da sehen Sie, das ist dann ganz unten gezeichnet, die Dichten können sich in beiden Fällen ganz, ganz ähnlich verhalten, obwohl die Phasenübergänge unterschiedlich sind. Ja, wenn man zum Beispiel eine Simulation macht, dann sieht man natürlich ganz leicht, ob es eine One-State- oder Two-State-Transition ist. Wenn Sie also eine Computersimulation machen vom Verdampfen, von ja, eben beispielsweise Wasser, dann sieht man ganz klar, dass es eben Regionen gibt mit hoher Dichte, wo sich das Wasser befindet. Das können unter Umständen vielleicht auch nur Wassertröpfchen sein, aber trotzdem sind es Regionen hoher Dichte. Und dann gibt es eben die Region ganz, ganz geringer Dichte. Man hat also in so einer Computersimulation, wo man wirklich die Position der einzelnen Atome sehen kann, würde man nie eine Region finden, wo man irgendwie eine mittlere Dichte hat, also im Sinne mittlere Dichtung zwischen der Dichte vom Wasser und vom Gas. Ja, ich möchte dann auch nochmal kurz zurückkommen auf Seite 169 jetzt zu diesem Nukleationsproblem. Wir haben ja gesehen, wenn das System sich zwischen der Spinoidal-Binoidal-Kurve aufhält, dann eigentlich im Prinzip könnte es seine freie Energie absenken, wenn es auch eine Phasenseparation machen würde, also sich in zum Beispiel in die ölreiche und wasserreiche Phase aufteilen. Aber wir haben auch schon gesehen aus dem freien Energiediagramm, dass es da eben jetzt noch sozusagen Barrieren gibt, die überwunden werden müssen. Das bedeutet also auch eben, wie gesagt, diese Phasenseparation kann zeitlich sehr lange dauern, wenn man sich eben anfänglich in dieser metastabilen Region zwischen der Spinoidal- und Binoidal-Kurve bewegt. Ja, ich habe auch schon erwähnt, wenn man sich den Vorgang dynamisch vorstellt, dann tun ganz kleine Ölmoleküle, tun irgendwelche Cluster bilden, kleine Tröpfchen, die dann immer größer werden, und dann schließlich kriegt man eben diese ölreiche Phase. Ja, wie schaut es jetzt aus, so eine Tröpfchenbildung? Da gibt es eben die sogenannte klassische Nukleationstheorie. Und das ist eigentlich was ganz Einfaches. Man schaut sich jetzt einfach an, wie entwickelt sich die freie Energie des Delta G dann auf Seite 169. Und man sagt dann, ja, es gibt natürlich den Bulk-Term, der eben favorisiert jetzt diese neue Phase, die sich da bilden will. Aber zusätzlich gibt es auch noch einen Oberflächenterm. Ja, und die haben jetzt unterschiedliche Vorzeichen. Der Oberflächenterm, nicht wahr, eine Oberfläche zu generieren, das kostet Energie. Wenn das Tröpfchen einen Radius R hat, dann ist die, nicht wahr, die Oberfläche des Tröpfchens 4πr². Und dann nehmen wir das mal mit dieser Oberflächenenergie, mit dem Gamma. Ja, andererseits haben wir natürlich dann den Bulk-Term, der versucht, nicht wahr, der ist negativ, je größer das Tröpfchen ist, umso tiefer geht die Energie. Und da können wir dann sagen, ja, das ist das Volumen der Kugel, 4/3 πr³, mal dann eben dieses Delta G, das eigentlich aus dem Phasendiagramm irgendwie folgt. Ja, wenn man diese Funktion jetzt plottet, dann weiß man natürlich, dass für kleine r wird der r²-Term dominieren, dagegen für große r dann der r³-Term. Und ja, das ist hier gezeichnet, und dann, wenn man die beiden addiert, nicht wahr, dann findet man notwendigerweise, dass zuerst die freie Energie als Funktion des Radius, dass die etwas ansteigt, irgendwann Maximum hat und dann wieder abfällt. Ja, und damit sehen wir auch, dass das System über eine Barriere gehen muss. Also es muss zunächst mal eine gewisse kritische Tröpfchengröße erreicht haben, bevor es wirklich kontinuierlich weiter wachsen kann. Wenn man sich das mikroskopisch anschaut, schaut es ungefähr folgendermaßen aus. Wir haben irgendwie ein paar Ölmoleküle, Die bilden ein kleines Tröpfchen kurzzeitig, aber die Oberflächenenergie ist sehr hoch. Das heißt, die Tröpfchen verschwinden auch wieder. Und dann wird es nochmal probiert, ein Tröpfchen zu bilden. Und irgendwann durch irgendeine Fluktuation sozusagen schafft man es, über diese Barriere der freien Energie drüber zu kommen, hat dann also die bestimmte kritische Größe erreicht und ab da wächst dann das Tröpfchen kontinuierlich und auf diese Art und Weise bildet sich dann eben diese ölreiche Phase aus.